Vatican News, der Podcast.
Robert Spähmann ist tot. Der Denker, der dem emeritierten Papst Benedikt dem 16. sehr nahe stand, starb im Alter von 91 Jahren. Aus diesem Grund hören Sie bei uns noch einmal ein Interview mit Spähmann. Pater Bernd Hagenkort führte es im Oktober 2012 aus Anlass des damaligen Jahres des Glaubens.
Eines der großen Themen von Benedikt dem 16. und auch von Josef Ratzinger, dem Theologen, ist die Verbindung von Glauben und Vernunft. Ist deswegen das Jahr des Glaubens auch ein Jahr des Denkens?
Ich glaube ja. Ein Mensch muss letzten Endes mit sich selbst im Einklang sein. Und wenn seine Vernunft ihm etwas sagt und sein Glaube sagt ihm das Gegenteil, dann kann er das nicht einfach so stehen lassen, sondern er kann auch nicht es einfach gewaltsam niederbügeln, entweder den Glauben oder die Vernunft, sondern er muss versuchen, zu einer Einheit zu finden. Und diese Einheit gibt es von Anfang an. Der Apostel Paulus nennt den Glauben ein rationabile obsequium, einen vernünftigen Gehorsam. Und es gab dann also in der frühen Neuzeit das Problem, dass es so schien, als ob die Vernunft, die aufgeklärte Vernunft, dem Glauben unmöglich mache. Heute ist die Situation eigentlich umgekehrt. Der Scientismus, die Wissenschaftsgläubigkeit der Gegenwart führt eigentümlicherweise dazu, dass der Vernunft nicht mehr getraut wird. Das heißt, so etwas wie Wahrheit soll es nicht geben. Das letzte Wort soll der Relativismus sein. Und die Vernunft ist eigentlich ohnmächtig, die Wahrheit zu erkennen. Jetzt sind es die Gläubigen, die paradoxerweise die Fähigkeit der Vernunft verteidigen. Und wenn Sie heute jemanden finden, der also mit Nachdruck die Wahrheitsfähigkeit der Vernunft behauptet, dann können Sie beinahe schon annehmen, dass es ein Katholik ist.
In der Botschaft, die Papst Paul VI. Den Intellektuellen überreicht und die Benedikt XVI. Ja gestern auch nochmal Ihnen überreicht hat, heißt es: Habt Vertrauen in den Glauben, den großen Freund der Vernunft. Braucht das Denken Gott und den Glauben?
Ja. Ich glaube, ja. Das heißt, da, wo Gott geleugnet wird, bricht am Ende auch die Vernunft zusammen. Wer das am deutlichsten gesehen und ausgesprochen hat im 19. Jahrhundert, war Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche schreibt einmal, dass auch wir Aufklärer, wir freien Geister des 19. Jahrhunderts noch unser Feuer nehmen von dem Brand, das der Christenglaube entzündet hat, der auch der Glaube Platons war, dass Gott die Wahrheit, dass die Wahrheit göttlich ist. Und dann sagt Nietzsche, wenn dieser Glaube an die Göttlichkeit der Wahrheit schwindet, dann zerstört sich die Aufklärung selbst, denn die Aufklärung war angetreten mit dem Pathos der Wahrheit. Sie will die Menschen aufklären darüber, wie es in Wahrheit ist. Und Nietzsche sagt, und wenn es Gott nicht gibt, gibt es keine Wahrheit, sondern es gibt nur die individuellen Perspektiven jedes einzelnen Menschen ohne Wahrheitsanspruch. Und das bedeutet also die Selbstzerstörung der Aufklärung. Da gibt es auch keine Aufklärung mehr, sondern an die Stelle tritt dann ein Zeitalter neuer Mythen.
Eine Abdankung des Denkens.
Eine Abdankung des Denkens, ein Zusammenbruch des Denkens. Weil entweder ist das Universum und ist der Mensch ein Wesen, hinter dem eine Absicht steht. Oder es ist alles ein Zufallsprodukt und dann ist aber auch unser Denken nur ein Zufallsprodukt und hat mit Wahrheit gar nichts zu tun. So wie ich einmal in Tübingen eine Diskussion hatte mit einem Kollegen der Biologie, der ein Neurowissenschaftler, der behauptete, dass alles neuronal bedingt ist, was wir denken. Und ich sagte dann zu Beginn meines Statements, wenn der Kollege recht hat, dann sind wir eigentlich vergeblich hierher gekommen, denn dann haben wir jetzt nur die etwas erfahren über die Gehirnwindungen des Kollegen. Das wollten wir ja gar nicht wissen, das müssen wir auch gar nicht wissen, sondern wir wollten eigentlich wissen, ob das wahr ist, was er sagt. Und aber wenn es Wahrheit gar nicht gibt, wozu hören wir uns dann irgendetwas an?
Aber das Konzil wertschätzt ja auch den Atheismus, wenn es sagt, selbst die, die uns in Frage stellen, bringen uns dazu, an uns selber Fragen zu stellen, selber neue Fragen zu finden. Also der Atheismus stellt uns ja in Frage und das bringt Christen dazu, das Konzil sich selber auch nochmal in Frage zu stellen und damit auch nochmal Selbstdistanz zu gewinnen. Also der Atheismus kann doch durchaus auch ein Gesprächspartner sein.
Ja. Also ich würde sagen, als ein Stachel im Fleisch ist der Atheismus gut. Und er ist eine Herausforderung, über den Glauben und über die Vernunft tiefer nachzudenken. Rousseau schreibt einmal, ich würde mir nicht anmaßen, die Leute belehren zu wollen, wenn andere sie nicht irreführten. So erfüllt der Atheist eine Funktion, aber er selber, Seine eigene Position führt letzten Endes zu keinem Ziel.
In meinen Vorbereitungen habe ich unter anderem eine Charakterisierung von Ihnen gelesen, Sie seien ein fröhlicher Skeptiker. Finden Sie sich darin wieder?
Ja, es ist nicht ganz falsch. Skeptiker schon, ja, weil ich zweifle ja nicht grundsätzlich an der Wahrheitsfähigkeit der Vernunft, im Gegenteil, aber alles das, was behauptet wird, erregt bei manchen Menschen Widerspruch. Goethe schreibt einmal, jedes ausgesprochene Wort ruft den Gegensinn hervor. Und ich war immer eigentlich ein Widerspruchsgeist. Und wenn der herrschende Geist der Zeit ein atheistischer ist, dann bin ich fast reflexartig kein Atheist mehr. Das heißt, mehr sage ich, ich war eigentlich nie ein Atheist, muss ich dankbarerweise sagen.
Also skeptisch gegenüber diesen Hintergrundüberzeugungen, die sich in der Kultur, im Denken eingeschliffen haben.
Genau das, ja.
Das ist das ungefähr, was Benedikt der 16. manchmal als Verhärtungen des Relativismus in unserer modernen Kultur bezeichnet.
Ja, das kann man so bezeichnen. Es ist es gehört auch zum Denken, zum freien Denken gehört eine Demut. Matthias Claudius schreibt einmal in seinem schönen Brief an meinen Sohn Johannes, die Wahrheit, mein lieber Sohn, richtet sich nicht nach uns, wir müssen uns nach ihr richten. Und wenn es nur darauf ankommt, dass jeder das denkt, wonach ihm zumute ist, dann gibt es natürlich kein rationales Gespräch mehr, sondern es gibt dann nur Befindlichkeiten. Und es ist ja ein Denken, das heute auch bei vielen Christen leider sich ausbreitet, dass sie die eigene Befindlichkeit so für das Letzte zu halten. Aber da fällt mir immer das Wort von Karl Kraus ein, ich interessiere mich nicht für meine Privatangelegenheiten.
Denkt unsere Gesellschaft zu wenig oder glaubt unsere Gesellschaft zu wenig?
Beides. Weil sie nicht glaubt, denkt sie auch, hört sie auch auf zu denken. Das heißt, sie denkt schon. Ich meine, es ist falsch zu sagen, dass sie nicht denkt. Es geht nicht darum, dass sie nicht denkt, sondern dass ihr Denken leer läuft und dass sie sich weigert, an bestimmten Punkten weiterzudenken. Also sie können das oft als Argument finden, zum Beispiel in den Naturrechtsdebatten. Der Papst hat ja in Deutschland das Naturrecht verteidigt vor dem Deutschen Bundestag. Ja, es ist ein Einwand von Naturrechtskritikern, dass sie sagen, ja, also das leuchtet zwar ein, bestimmte Argumente, aber wenn wir so etwas wie eine naturrechtliche Verpflichtung des Menschen zugeben würden, dann würden wir implizit schon die Existenz Gottes bejahen. Und da wir das nicht wollen, können wir nicht das Naturrecht annehmen. Und das können Sie bei manchen Positionen sehen heute, dass Menschen, die sich vom Glauben abwenden, dass sie bis zu einem bestimmten Punkt denken und dann sagen, ja, aber weiter kann man nicht denken, denn wenn man jetzt weiterdenkt, dann kommt man auf Existenz Gottes. Das wollen wir nicht. Es gibt ein schönes Beispiel, der englische Daniel Dennett, der ein Buch geschrieben hat, das ist so ein Neurowissenschaftler und Philosoph. Und Dennett schreibt in einem Buch über das menschliche Bewusstsein, das ein großes Plädoyer für den Materialismus ist. Ich möchte hier erklären, ungefähr wörtlich so, dass ich einen Dualismus, in dem Sinne, dass es also auf der einen Seite einen Gott gibt und auf der anderen Seite die Welt und dass es zwei Formen des Denkens gibt, dass ich einen Dualismus nicht akzeptieren werde und dass auch kein Argument mich davon abbringen wird, an dem materialistischen Standpunkt festzuhalten. Das heißt, dass ein Glaubensbekenntnis zum Materialismus und zur sogenannten naturalistischen Erkenntnistheorie und ein Glaubensbekenntnis eines Wissenschaftlers, der ehrlicherweise sagt, er ist überhaupt nicht bereit, sich irgendein Argument anzuhören, was gegen den Materialismus spreche. Das nenne ich Kapitulation des Denkens.
Als Benedikt XVI. In Deutschland, Sie haben es angesprochen, das Naturrecht nochmal deutlich verteidigt hat, betont hat, dann gab es sehr viele Debatten, die sagten, das Naturrecht sei eigentlich so eine Art katholisches Sondergut und zeige, dass die katholische Kirche in ihrem Denken noch nicht wirklich im Denken der Moderne angekommen sei. Dem würden Sie nicht zustimmen, wenn ich das richtig verstehe.
Nicht, sondern dass es stimmt einfach nicht. Die Idee des Naturrechts ist erst einmal sehr alt. Sie stammt aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Die Sophisten waren die ersten, die sie in die Welt gesetzt haben. Dann aber vor allen Dingen Platon und Aristoteles. Und dann die ganze europäische Tradition. Und zwar vor allen Dingen die Tradition der Aufklärung. Die Aufklärer waren alle Naturrechtler. Sie haben es sogar übertrieben mit dem Naturrecht. Sie haben geglaubt, man könnte einen Code de la Nature, einen kompletten Gesetzestext aus dem Naturrecht ableiten, was weder Aristoteles noch die katholische Kirche jemals gesagt haben. Die haben nur gesagt, die positiven Gesetze unterliegen nochmal einem höheren Maßstab, an dem gemessen sie auch gut oder schlecht sein können. Aber die aristotelische Tradition behauptete nicht, einen kompletten Naturrechtskatalog machen zu können. Nur zu sagen, das sei ein katholisches Sondergut, ist absurd, sondern das kann höchstens heißen, die Katholiken sind die Einzigen, wenn das stimmen würde, die Katholiken sind die Einzigen, die an der Tradition der Aufklärung festhalten.
Eine kleine Umkehrung der Dinge. Ich würde ganz gerne einmal ganz kurz konkret werden, weil das hat ja ganz konkrete Auswirkungen. Und wir haben im Augenblick einige signifikante Fälle, zu denen Sie sich ja auch geäußert haben, dass wir zum Beispiel Beschneidungsurteil, Sie haben einmal gesagt, hinter der Ablehnung religiöser Prägung in der Kindheit steht der Gedanke der Schicksalslosigkeit als Lebensqualität. Was meinen Sie damit?
Ja, ich meine damit eine Tendenz, alles, was uns vorgegeben ist, von vornherein in Frage zu stellen und zu einem Gegenstand unseres freien Willens zu machen. Also zum Beispiel die Geschlechtsbestimmtheit des Menschen. Wir werden alle geboren, entweder als Männer oder als Frauen. Und es gibt nun eine Tendenz im gegenwärtigen Feminismus. Es gibt da ganz radikale Autoren wie die Judith Butler, die sagen, nein, dass wir müssen optieren, ob wir männlich oder weiblich sein wollen. Wir können das nicht einfach hinnehmen, ich bin ein Mann oder eine Frau, sondern wir müssen fragen, was willst du? Erzählte eine Bekannte, die jetzt in den USA lebt, dass ihre 15-jährige Tochter mit Kameradinnen zusammensaß und sie berieten darüber, welche sexuelle Orientierung sie wohl haben. Es ist lächerlich, nicht? Sie sind Mädchen. Nun, gehen die davon aus, es gibt ja auch Abweichungen. Es gibt es auch in der Natur, es gibt es immer, das, was Aristoteles ein Fehler der Natur nennt. Gut, aber das lassen wir mal beiseite. Und dann muss man doch sagen, der Mensch bringt schon seine Zugehörigkeit zu einem Geschlecht mit. Und wenn das nicht zusammenpasst, die physiologische Geschlechtszugehörigkeit und die psychische, dann ist das eine Ausnahmesituation und eine oft tragische Situation. Aber zu sagen, wir müssten alle frei optieren. Natürlich haben wir die Freiheit als Menschen, uns auch gegen die Natur zu entscheiden. Irgendetwas Vorgegebenes müssen wir immer letztendlich akzeptieren. Und wenn man Schicksallosigkeit als das Ideal betrachtet, das heißt Freiheit von jedem, von allem, was ist, ohne dass wir es gewollt haben, dann verwickelt sich das Leben ins Absurde. Es gibt eigentlich nur einen konsequenten Antinaturalisten, wenn ich so sagen will, also ein Gegner der natürlichen Vorbestimmtheit, das ist der Selbstmord. Der Selbstmörder ist in der Tat negiert alles. Seine Existenz. Und das, kann man sagen, ist konsequent. Aber wenn er keinen Selbstmord macht, wenn wir hier sitzen, also wir haben schon zu 99% haben wir schon akzeptiert die Voraussetzungen unserer Existenz. Und natürlich kann man sagen, die Natur macht uns einen dringenden Vorschlag. Prima facie gehören wir einem bestimmten Geschlecht an. Jetzt kann man auf Distanz dazu gehen und kann sagen, ich muss das frei wählen. Aber es gibt nicht diese Wahl vom Nullpunkt aus, sondern die Wahl besteht immer darin, wollen wir einen Vorschlag der Natur akzeptieren oder nicht. Beispiel, ich habe Hunger und gehe zum Essen oder mache mir in der Küche was zu essen. Und jemand würde mich fragen, warum gehst du jetzt essen? Und ich würde sagen, ich habe Hunger. Und er würde sagen, ja, ich habe Hunger, das ist ja schön, aber warum gehst du essen? Ja, sagt er, weil ich Hunger habe. Ja, aber das Hunger ist ja nur ein natürliches Faktum. Aus Sein folgt kein Sollen, hat David Hume gesagt. Ja, das funktioniert nicht, sondern es gibt Fälle, wo ich den Vorschlag der Natur nicht akzeptieren kann. Zum Beispiel ist Fastenzeit oder ich habe eine Diät oder ich habe ganz Wichtiges zu tun und kann jetzt im Moment nicht essen. Das gibt es sehr oft sogar. Aber wenn ich gar keinen bestimmten Grund habe, nicht zu essen, dann gehe ich essen, weil ich Hunger habe. Das heißt, wir akzeptieren die Vorgaben der Natur. Und das Naturrecht akzeptiert eben auch diese Vorgaben, wobei es immer möglich ist, etwas Wichtigeres zu haben. Also ich habe zum Beispiel die Sache mit dem Beschneidungsurteil, da habe ich ja auch gesagt, eigentlich ist die Naturvorgabe hier, das Kind nicht zu beschneiden, weil die Natur sieht ja keine Beschneidung vor. Und ich habe dann gesagt, ja, aber diese Sitte der Beschneidung, die ja in gewisser Weise das Abraham-Opfer ablöst, hat ein solches Gewicht, ein solches religiöses Gewicht für Juden und vielfach auch für Moslems, dass demgegenüber der geringfügige Eingriff, den die Beschneidung darstellt, gerechtfertigt werden kann. Das ist eine Abwägungssache. Nicht alles ist Abwägungssache, aber hier, also man muss auch hier die Vernunft walten lassen. Die Vernunft sagt mir, wenn eine geringfügige Körperverletzung, die später auch von denen, die sie erlitten haben, fast immer bejaht wird, nachträglich. Ich weiß von keinem Beschnittenen, der beklagt hat, dass er beschnitten wurde. Und in Amerika empfiehlt man es ja sogar aus hygienischen Gründen. Also, ja.
Da gibt es ja sehr große Zahlen von Menschen, die beschnitten sind, ohne jetzt eine religiöse Affinität zu haben. Sie sprechen aber von Lebensqualität, also als Schicksalslosigkeit, nach dem Motto, wir richten es uns bequem ein, also die Willensentscheidungen letztlich sollen nur unserem Wohlergehen dienen.
Ja, nur ist es so, wenn ein Mensch glücklich leben will, ein gutes Leben ist immer ein irgendwie auch glückliches Leben, dann muss er sich in Einklang setzen mit dem, was er nicht ändern kann. Ein Mensch kann viel ändern. Und wenn ich sage Schicksallosigkeit als Lebensqualität, dann meine ich nicht als Gegenprogramm alles so lassen, wie es ist. Aber wir müssen uns klar sein, der Spielraum dessen, was wir ändern können, ist ziemlich klein. Und das Leben ist kurz. Und wenn ich mich nicht irgendwie anfreunde mit dem, was so ist, wie es ist, von Natur, dann kann ich eigentlich nicht im Frieden mit mir selbst leben. Denn ich habe die eine Natur und ich will sie aber nicht. Das ist eine tragische Situation.
Wenn wir jetzt mal den Überstieg machen auf das Christentum, wäre das die Schicksalslosigkeit so etwas wie das Christentum ohne Kreuz?
Ja, kann man sagen. Ja. Die Annahme dessen, was geschieht. Dein Wille geschehe. Auch bei Jesus rebelliert ja in gewisser Hinsicht die Natur, wenn er sagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber dann fügt er eben hinzu, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das ist eigentlich der Kern des Christentums. Übrigens, Martin Luther sagt hier mal etwas sehr Schönes. Er erzählt von einem Missionar, der ein Land bekehren will und Jahrzehnte dort verbringt und keinen einzigen Menschen bekehrt. Und dann hadert er mit Gott und zweifelt am Sinn seines ganzen Tuns. Und dann sagt Luther, das ist nicht gut, sondern es ist das sichere Zeichen eines schlechten Willens, dass er nicht leiden kann seine Verhinderung. Das heißt, wenn er alles getan hat und es gelingt ihm nichts, dann muss er auch das als Wille Gottes akzeptieren und sich damit auch anfreunden.
Ein zweites Beispiel, wo Sie auch Stellung bezogen haben, ist die Blasphemiedebatte. Sie sagen, dass nicht Gott geschützt werden soll, sondern weil Gott ist der schützt, sondern der Mensch, für den Gott wichtig ist. Kann man das gesetzlich machen? Ist das nicht dann ein zu starkes Eingreifen von Glauben und Religion ins Gesetz?
Ich habe jetzt nicht verstanden. Meinen Sie ein zu starkes Eingreifen, wenn man das verbietet?
Wenn man zum Beispiel eine Blasphemieparagraphen oder irgendetwas in der Richtung einführt, wäre das nicht ein zu starkes Rücksicht nehmen auf Religion bzw. Eingreifen von Religion in Gesetzgebung?
Es geht aber um Menschen. Es geht um Menschen, die sich identifizieren mit einer bestimmten Religion. Das heißt Menschen, denen etwas heilig ist, im emphatischen Sinn des Wortes, denen auch Gott wichtiger ist, als sie sich selbst sind. Nun gibt es aber bei uns Beleidigung als Straftatbestand. Sie können einen Menschen beleidigen und dann werden sie bestraft. Und wenn sie aber das beleidigen, was für ihn das Wichtigste ist, seinen Glauben, warum soll das dann plötzlich frei sein, während das andere verboten ist? Das ist doch eine Beleidigung eines Menschen, wenn ich das ihm heilige, wenn ich auch öffentlich sagen darf, also es wurde vor Gericht freigesprochen, jemand, der verklagt war, weil er gesagt hatte, die katholische Kirche ist eine Kinderficker-Sekte. Und der wurde freigesprochen. Ich finde das nicht in Ordnung. Das andere ist, wenn man Gott schützen will, das ist schlecht. Denn das bedeutet nämlich die Todesstrafe. Denn Gott schützen wollen mit einer kleineren Strafe als der Todesstrafe, das ist selber schon eine Beleidigung. Also das geht gar nicht. Und darum geht es auch nicht. Aber die religiösen Überzeugungen von Menschen diskret zu behandeln, das heißt ja nicht, dass es verboten ist, die anzugreifen. Das heißt ja auch nicht, dass Atheismus verboten ist. Und Sie dürfen auch sagen, es gibt Gott nicht. Sie dürfen nur eine Sache nicht sagen, nämlich, dass der Holocaust nicht stattgefunden hat. Merkwürdigerweise macht man da eine Ausnahme. Und
es geht ja auch um die Opfer. Es geht ja gar nicht so sehr um die Tatsache, ob es ja stattgefunden hat oder nicht, sondern weil es eben Leiden produziert.
Eben, ja, ja. Nun sind die Opfer ja nicht mehr da und ihre Angehörigen bald auch nicht mehr. Naja, aber lassen wir das beiseite. Jedenfalls...
Sie würden sich als ja, Freund der Vernunft bezeichnen.
Ja, ja.
Ist unsere Wirklichkeit vernünftig? Also, oder sind Sie eher misstrauisch unserem Fortschrittsdenken gegenüber, wenn Sie Freund der Vernunft sind?
Ja, ich bin dafür, dass die Vernunft Ideologien auflöst. Zum Beispiel das Wort Fortschritt wird bei uns häufig benutzt im Singular. Das ist ein Fortschritt. Oder dies ist ein fortschrittlicher Mensch. Und das finde ich immer absurd. Da wird heimlich etwas eingeschmuggelt. Nämlich Fortschritt kann es nur geben mit Bezug auf etwas, auf ein bestimmtes Ziel. Es gibt Fortschritt in der Entwicklung von Autos, dass sie leiser werden, oder von Motorrädern. Und wenn einem das gelungen ist, ist das ein Fortschritt. Es gibt einen Fortschritt in der Narkosetechnik. Es gibt einen Fortschritt in Foltermethoden, die keine Spuren hinterlassen. Es gibt einen Fortschritt in der Konstruktion von Atombomben. Es sind alles Fortschritte. Die einen sind gut, die anderen sind schlecht. Das kommt auf einen Fortschritt mit Bezug worauf. Und wo diese Frage nicht zugelassen oder wo man nur von Fortschritt spricht, da würde ich sagen, will man betrügen. Denn da unterstellt man stillschweigend bestimmte Ziele, die gut sein sollen und andere, die nicht gut sein sollen. Aber das sagt man nicht, weil es dann zu einer Kontroverse führen könnte, sondern man redet emphatisch von dem Fortschritt oder den fortschrittlichen Menschen. Und das ist Unsinn.
Also wenn Sie Freund der Vernunft sind, dann sind Sie für die Demaskierungen von unausgesprochenen Selbstverständlichkeiten.
Ja, das scheint mir eine der wichtigsten Aufgaben der Vernunft heute zu sein.
Abschließende Frage, ist Beten vernünftig?
Ja, das ist außerordentlich vernünftig, denn wenn Gott ist und wenn Gott ein Wesen ist, das hören kann, das weiß von sich selbst und von seinen Geschöpfen, wenn der Mensch ein Geschöpf ist, dass er sich dann an seinen Schöpfer zurückwendet. Es gibt nichts Natürliches und nichts Plausibleres als das.
Professor Spellmann, ganz herzlichen Dank.
Ein Gespräch von Pater Bernd Hagenkort im Oktober 2012 mit Robert Spellmann. Der Denker ist im Alter von 91 Jahren verstorben.